Mein Predigtthema heute Morgen verdankt sich natürlich auch ein bisschen der Situation, wobei den Text, den habe ich eigentlich nicht geplant, sondern ich habe einfach gedacht, nach den Herbstferien nehme ich wieder die Predigtreihe zum Galaterbrief auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, meine ersten beiden Predigten aus dem Büro waren noch über den Galaterbrief, dann haben wir das unterbrochen und haben diese Serie gemacht zum verlorenen Sohn, zu Lukas 15. Dann haben wir über den Sommer hinweg, haben wir uns mit Abraham beschäftigt und mit Glauben wie Abraham. Und danach kam die Hoffnungsserie, dann kam die Liebesserie, da hatten wir Glaube, Hoffnung, Liebe, oder? Diesen Dreiklang, den wir miteinander angeschaut haben. Und jetzt möchte ich gerne wieder einsteigen in den Galaterbrief. Und das ist der nächste Text, der dran war. Und ich glaube, diese Frage, was gibt uns Sicherheit, das ist mir eigentlich so in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst und auch im Gespräch mit meiner Frau, ist mir das deutlich geworden. Ich glaube, diese Frage, die steckt irgendwo verborgen in uns drin. Ich finde es ja faszinierend oder auch erschreckend, wie brutal und emotional die Diskussionen über diese Maßnahmen laufen. Oder auf Facebook, auch was Christen schreiben, ich erschrecke da manchmal. Und ich habe mir überlegt, auch die Diskussion darüber, was mit der Wirtschaft passiert. Und ich habe mir überlegt, warum machen wir das? Und ich glaube, dieser Virus, der stellt einfach ganz viel in Frage und die Maßnahmen auch, was normal für uns ist. Es ist für viele Leute einfach normal und gehört zum Wochenende dazu, zum Beispiel in die Disco zu gehen. Und auf einmal kommt der Staat oder kommt dieses Virus und sagt, nein, das darfst du nicht mehr. Und das über Monate hinweg. Und auf einmal steht die Frage im Raum, wie geht es mit unserer Wirtschaft weiter? Ich meine, 30 Milliarden Franken, hat der Bundesrat Maurer gesagt, haben wir da reingebuttert. Und jetzt sagt er selber, ja, so viel können wir nicht mehr reinbuttern. Ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber irgendwo steht natürlich die Frage im Raum, wie lange können das die Firmen, in denen ihr arbeitet, von denen wir alle leben, wie kann unser System das aushalten? Und keiner kann uns eine klare Antwort geben. Und auch die Frage mit unserem Gesundheitssystem, oder wir in der Schweiz, wir sind eigentlich stolz darauf, dass wir so ein gutes Gesundheitssystem haben. Und auf einmal heißt es, wenn wir nicht aufpassen, sind die Intensivstationen voll. Und ich glaube, das sind wesentliche Pfeiler unseres Lebens, sind, dass wir genügend Geld haben, dass wir machen können, was wir möchten, dass wir gesund sein können oder eine gute Gesundheitsversorgung haben. Dass uns niemand vorschreibt, wann wir nach Hause kommen und dass wir uns jederzeit alles kaufen und leisten können. Und auf einmal kommt dieses Virus und macht ein großes Fragezeichen. Und dann geht es darum, ob jetzt diese Maske uns Meinungsfreiheit verbietet, ja oder nein. Und wir diskutieren um ein Stück Stoff vor dem Mund. Und ich glaube, hinter all diesen Themen geht es eigentlich nicht so sehr um die Frage, soll ich jetzt eine Maske tragen, ja oder nein? Sondern es geht vielmehr um die Frage, woher bekomme ich die Sicherheit für die Zukunft? Was gibt mir die Gewissheit, dass ich mein Leben irgendwann wieder so leben kann? Welche Antworten haben wir auf diese Bedrohungen über Monate hinweg? Und es geht an die Frage auch, wovon lebe ich, woraus lebe ich, wofür lebe ich? Wenn ich nicht mal weiß, ob jetzt unsere Familienweihnachtsfeier an Weihnachten so stattfinden kann, wie wir sie letzte Woche geplant haben. Oder wenn ich nicht mal weiß, ob das Weihnachtsessen stattfinden kann. Meine Frau hat, glaube ich, mir erzählt, dass in der Gastronomie, das ist ja extrem gravierend, oder dass der Dezember einer der umsatzstärksten Monate ist. Und dass Leute, die ein Restaurant haben, hat sie mitbekommen, die haben keine einzige Buchung für den Dezember für ein Weihnachtsessen. Es sind keine oberflächlichen Fragen, die uns da beschäftigen, sondern es geht um Existenzen. Um die Frage, können wir unser Leben so leben? Und die Antworten, die müssen wir jetzt finden. Und ich möchte auch uns gerne fragen als Christen, was sagen wir denn dazu? Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir nach guten Nachrichten lechzen. Wir haben das alle satt, ich inklusive, dass wir ständig nur über dieses Virus reden. Und ein Pastorenkollege hat mal, also ein Pfarrer aus Deutschland, hat mal einen Artikel geschrieben auf einem Blog, der hat gesagt, wir leben nicht in einer Corona-Zeit, wir leben in einer Jesus-Zeit. Und ich will viel mehr über das reden, was Jesus uns gibt. Und ich glaube, das, was Jesus uns gibt, das kann uns in dieser Situation, trotz all der Herausforderungen, viel mehr geben als unser Bankkonto, als unsere Gesundheit, als unsere Arbeit. All diese Dinge sind wichtig. Ich sage nicht, dass die irrelevant sind. Aber ich sage, es gibt etwas, was wichtiger ist und was hilfreich ist in dieser Situation. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr, wenn ihr ein Musikstück hört oder viele Musikstücke, Orchesterstücke oder auch andere Musik beginnen ja eher mit einem Vorspiel oder und dann setzt man erst so mit dem Rest der Instrumente und mit dem Gesang, mit den Sängern ein. Das baut sich so Stück für Stück auf. Unser Predigttext ist heute nicht so. Der Text in Galater 3, Vers 26, der beginnt im Bild gesprochen mit dem ganzen Orchester des Evangeliums. Da kommt kein Vorspiel, da kommt der Hammer gleich am Anfang, direkt, klar und fundamental. Paulus schreibt da nämlich, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Bam. Wenn man das mit einem Orchester untermalen müsste, dann müsste es die lauteste Stelle sein, alle Instrumente spielen. Da steckt das ganze Evangelium drin und die wichtigste Botschaft, die wir in unserem Leben begreifen müssen, ist das Evangelium. Nicht nur am Anfang unseres Glaubens, sondern bis auf unser Sterbebett. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Paulus spricht davon, dass Menschen, die ursprünglich nicht zu Gottes Volk gehört haben, Galatien liegt ja in der heutigen Türkei, die Leute, die dort gewohnt haben, waren keine Juden. Aber dass diese Menschen, die in der Türkei gelebt haben oder in der heutigen Türkei, ihr wisst, was ich meine, und er selbst, der Jude aus Tarsus und die Leute, die um Jerusalem her wohnen, dass sie alle eines gemeinsam haben durch Jesus Christus. Dass sie Gottes Kind geworden sind. Und das ist das Erste, was mir Sicherheit gibt. Ich bin nicht einfach nur irgendein Geschöpf Gottes, sondern ich bin Gottes Kind. Das ist eines der fundamentalsten und großartigsten Nachrichten, die uns Gott macht, dass er uns nicht einfach nur als Gegenüber akzeptiert und dass wir irgendwie mit ihm in Verhandlung treten können, sondern dass wir in eine tiefe, persönliche Beziehung der Kindschaft kommen können. Und in diesem Vers steckt auch, dass das nicht dadurch funktioniert, dass wir etwas leisten, sondern dass es durch unseren Glauben an Jesus Christus geschieht. Vielleicht erinnert ihr euch, ich bringe das auch gleich nochmal, dass ich immer wieder gesagt habe, am Anfang dieses Jahres, als wir über den Galaterbrief nachgedacht haben, Jesus plus nichts ist alles. Es geschieht einfach durch Jesus Christus. Und das sagt Jesus, das sagt Paulus nicht einfach nur jedem Einzelnen zu, der diesen Brief liest, sondern er sagt es allen zu. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Das heißt, mein erster Punkt müsste nicht heißen, ich bin Gottes Kind, sondern wir sind Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Ich finde, gerade in dieser Situation, wo so vieles uns unklar ist und uns manches bedroht, ist das die entscheidende Frage, in welcher Beziehung stehe ich zu Gott? Wie lebe ich im Vertrauen auf Gott? Und es gibt so diese christliche Haltung, und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, dass Christen Jahr ein, Jahr aus zu Gott kommen und sich immer wieder an die Brust schlagen und sagen, ach, ich bin doch nur ein wertloser Sünder. Und ich habe alles falsch gemacht. Und dass wir vergessen, dass wir auch eine positive Nachricht haben. Dass wir nämlich die Nachricht haben, wir sind alle Gottes Kinder. Dass wir einen objektiven Status bekommen haben, eine andere Identität bekommen haben durch Jesus Christus. Dass wir mit Gott nicht mehr als Fremdem reden, sondern dass wir ihn als Vater ansprechen können. Das verändert alles in unserem Leben. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wir haben während der Livestream-Zeit haben wir lange über Lukas 15 nachgedacht. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, der jüngere Sohn hat vom Vater das ganze Erbe gewollt und hat ihm den Rücken gekehrt, ist davongegangen, hat das Geld verprasst und hat dann später gedacht, jetzt gehe ich nach Hause. Und was hat er sich für eine Erklärung zurechtgelegt? Er hat sich eine Erklärung zurechtgelegt, die lautet so: Vater, sagt der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Oder er will eigentlich, seine Strategie ist, er will Knecht sein. Er will es wieder gut machen. Er will es wieder abarbeiten. Und in dieser Haltung leben viele, viele Menschen, viele Christen, dass sie denken, ich bin ein Sünder, ich muss es wieder gut machen. Ich muss das gut machen, was Jesus für mich am Kreuz geleistet hat. Ich bin so schlecht, ich bin es eigentlich gar nicht wert, dass er mich liebt. Und Paulus sagt, es gibt noch eine andere Seite des Glaubens, nämlich die, dass ich von Jesus etwas erhalte, was ich mir nicht erarbeiten soll. Das, was in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom großzügigen Vater, vom verschwenderischen Gott gesagt wird, ist ja, dass der Sohn das gerade nicht machen muss. Er muss sich nicht wieder alles erarbeiten. Er muss sich Gottes Liebe nicht verdienen, sondern es heißt, Spurgeon scheint da mal eine ganze Predigt drüber gehalten zu haben, dass der Vater ihn geküsst hat, noch bevor er irgendwas gesagt hat. Und dass er ihn in den Arm genommen hat. Und dass er ihn einfach wieder zum Sohn gemacht hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir begreifen, wir sind nicht dazu aufgefordert, immer nur im Gewand des Büßers rumzurennen. Umkehr, die Bitte um Vergebung und die Realität von Sünde, die ist wichtig. Aber genauso wichtig ist, dass es wir begreifen, wir haben einen neuen Status. Wir sind Gottes Kinder durch Jesus Christus. Und ich möchte euch sagen, wann habt ihr das letzte Mal zu irgendjemandem mal das gesagt oder euch auch selbst gesagt, ich bin Gottes geliebtes Kind. Wenn ihr an eure Aufgaben denkt, die ihr die ganze Woche habt, dann kommt ihr vielleicht mit Erklärungen, dass ihr sagt, ja, ich bin Vater. Oder ich mache Frühstück, ich wasche ab, ich putze. Ich bin Pfarrer, ich organisiere, ich bereite vor. Ich bin Student, schreibe meine Doktorarbeit. Ich bin Patient. Ich bin Angestellter. Ich bin Chef, vielleicht in eurem Fall. Ich bin kreativ. Aber wo steht es in unseren Tagebüchern? Wo steht es in unseren Ausweisen? Wo steht es in unserem Leben, in unserem Herzen, diese Freude darüber, dass ich Gottes Kind bin? Dass er mich angenommen hat und dass er mich beschenkt hat. Und ich möchte es eben betonen, dass Paulus hier an dieser Stelle sagt, das ist mein zweiter Punkt, Jesus plus nichts ist alles. Ich habe das gerade eben schon versucht zu formulieren. Das ist das Wichtige, dass wir das begreifen. Es geht nicht um das, was wir uns erarbeiten, sondern es geht um das, was wir geschenkt bekommen durch den Glauben. Und Paulus verwendet hier dieses Bild, der sagt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Da kommt es wieder. Er spricht von neuen Gewändern. Oder? Ich denke, in unserem Fall, wo wir, ich vermute, dass die Leute damals keine Kleiderschränke voll mit Kleidern hatten, made in China und Bangladesch und Türkei, sondern dass sie eher wenigere Kleider hatten. Und diese Idee, dass man ein neues Kleid anzieht, dass man neu durch die Gegend läuft, und zwar nicht dadurch, dass ich etwas getan habe, sondern dadurch, dass mir Gott ein neues Kleid geschenkt hat. Wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Der Vater gibt seinem Sohn ein neues Gewand. Jesus plus nichts ist alles. Und das gibt mir Sicherheit. Das gibt mir Sicherheit, dass Gott nicht irgendwann denkt, der Daniel, der geht mir auf den Keks, den lasse ich jetzt fallen. Sondern er hat alles gemacht und ist bereit, mir alles zu schenken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserem Glauben uns das auch immer wieder sagen im Alltag. Und dass wir das anderen sagen. Ich finde es so faszinierend, oder? Paulus schafft es, einen Brief zu schreiben an die Leute in Galatien, denen er gesagt hat, ich wundere mich, dass ihr so schnell wieder vergesst, was ganz zentral ist. Und er kann ihnen zusprechen, ihr alle seid durch den Glauben an Jesus Christus Söhne und Töchter Gottes. Ich will euch praktisch fragen, wo sagt ihr das nicht nur euch zu, sondern auch eurem Ehepartner? Wo sagt ihr das den Leuten in der Gemeinde zu? Wo prägt es unseren Umgang miteinander, dass wir in dieser Gewissheit leben, dass wir Gottes geliebte Kinder sind? Dass wir beschenkt sind. Und Paulus sagt, das ist nicht nur Theorie. Das verändert alles. Das ist mein dritter Punkt. Alles ist anders. Hier heißt es, weil wir alle Gottes Kinder sind, durch Jesus Christus, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Alles ist anders. Man muss sich vor Augen halten, es gibt aus dem Judentum, zugegeben, es ist rabbinisches Judentum, der früheste Beleg ist von irgendwie 850 nach Christus. Aber das, was wir im Judentum zu der Zeit haben, hat ja seine Wurzeln auch zu der Zeit von Jesus. Also man kann diese Haltung oder dieses Gebet auch nachvollziehen. Und es ist bis heute, gibt es dieses Gebet im Judentum, wo ein Jude betet, danke Gott, dass ich nicht als Heide geboren wurde. Danke, dass ich nicht als Sklave geboren wurde. Danke, dass ich nicht als Frau geboren wurde. Und bei den Frauen steht dann, sie dürfen beten, danke, dass ich nach deinem Willen geschaffen bin. Aber man muss sich mal vorstellen, aus diesem Judentum kommt Paulus. In dieser Haltung, in dieser Denke. Ich sage nicht, dass das alttestamentlich und Gottes Willen entspricht. Aber der Religion, die er damals gelebt hat, der hat es entsprochen. Und dann formuliert er diese Sätze, habt ihr gemerkt? Was er da aufgreift, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Kein Unterschied. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Sklaven und freien Menschen. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Was das für Auswirkungen für unser Miteinander hat, das will ich jetzt hier nicht entfalten. Aber es muss uns einfach bewusst sein, dass die wesentlichen Kategorien in unserer Gemeinde nicht sind, ich bin schon lange da oder ich bin gerade eben erst neu dazugekommen, ich bin reich und ich habe schon viel gespendet oder der hat wenig gespendet. Es sind nicht die wesentlichen Kategorien in unserer Gemeinde, in unserem Miteinander, in unserem Leben, dass jemand gesund ist oder krank ist. Ich habe schon in meiner letzten Predigt gesagt, welche Labels geben wir uns selbst und geben wir anderen Menschen? Zu dick, zu dünn, zu alt, zu schwach, zu ungewaschen, zu stark geschminkt, komische Kleidung, tolle Kleidung. Wir verteilen ganz schnell Likes. Und Paulus sagt, das Entscheidende ist, dass ihr in der Gemeinde Gottes Kinder seid. Das Entscheidende, und das relativiert vieles von dem, was ihr gelernt habt. Paulus ist als stolzer Jude geboren worden und wird dann zu einem Heidenmissionar. Er hat bei Rabbinern gelernt, was Jude sein heißt. Er hat Jesus bekämpft und erkennt, Mann, die Leute in der Türkei, das sind meine Brüder und Schwestern durch Jesus Christus. Und damit relativiert sich so vieles. Und das Entscheidende ist, dass ich mit euch zusammen zu Gott gehöre und dass ich aus dieser Beziehung heraus die Gemeinschaft lebe. Das ist vielleicht auch eine Bestätigung von dem, was ich vor der Predigt gesagt habe. Ich glaube, es geht in unserer Gemeinde nicht zuerst ums Programm, sondern es geht um das Evangelium. Und es geht darum, wie wir das Evangelium leben. Das Programm soll dem dienen. Aber es geht nicht so sehr darum, dass wir das Programm aufrechterhalten, sondern dass wir unseren Glauben miteinander leben. Was gibt mir Sicherheit? Ein vierter Punkt, den Paulus hier erwähnt. Das heißt, der ist: Gott hält Wort. Wir könnten jetzt da lange drauf eingehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch nochmal die Abraham-Serie auf YouTube nachschauen, die ich über den Sommer gemacht habe mit diesen Kurzvideos. Ich habe eigentlich ganz bewusst diese Abraham-Serie gemacht, weil im Galaterbrief Abraham eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen kommt Paulus immer wieder auf Abraham zu sprechen. Nämlich, dass Gott Abraham die Zusage gemacht hat, ihm einen Nachkommen zu schenken und durch diesen Nachkommen alle Welt zu segnen. Dass er zum Segen für alle wird. Und Paulus sagt, in Jesus ist es wahr geworden. Gott hält Wort. Was gibt mir Sicherheit in dieser Situation? Dass ich mich auf Gott verlassen kann. Dass er nicht über Jahrhunderte hinweg seine Meinung ändert, sondern dass er zuverlässig ist. Was gibt mir Sicherheit, dass ich mich nähere von den Zusagen und Verheißungen, die Gott mir macht? Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, dann ist er das. Wenn er sagt, du bist mein geliebtes Kind, dann bin ich das. Auf sein Wort ist Verlass. Wenn er sagt zu mir, kommt zu mir her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich möchte euch aufrichten, ich möchte euch neue Kraft geben, dann tut er das. Wenn er sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, dann hält er sich daran. Sein Wort ist verlässlich. Gott hält Wort. Ich möchte zum Schluss noch auf zwei wichtige Punkte kommen. Ich mache die nicht so lange, aber sie sind mir wichtig. Es gibt diesen objektiven Status, den jeder hat, der zu Jesus umgekehrt ist, der dieses Geschenk der Vergebung angenommen hat, dass er Gottes Kind wird. Aber wir müssen es auch erleben. Und gerade bei uns in den vielleicht etwas konservativ trockenen pietistischen Kreisen haben wir manchmal so eine große Angst vor den Gefühlen und eine total falsche Angst vor den Gefühlen, denn Gefühle sind ja etwas, was Gott uns schenkt. Wir denken immer, ja, wir dürfen das Erlebnis nicht so betonen. Paulus sagt, es gibt etwas, dass ich das erlebe. Er hält nochmal hier in Galater 4 hält er fest, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, das Objektive. Als die Zeit erfüllt war, schickt der Vater den Sohn in die Welt. Kommt Jesus auf diese Erde. Er wurde als Mensch geboren von einer Frau und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Und das ist das Objektive. Und dann gibt es noch was Persönliches. Es gibt hier nämlich die erste Sendung vom Sohn und im nächsten Vers kommt nochmal jemand. Weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Ich weiß nicht, wie lange das anhält, aber eine der coolsten Erfahrungen für mich immer wieder ist, wahrscheinlich erlebt Deborah das nicht so stark wie ich, weil sie so viel mit den Kindern zusammen ist. Aber eine der coolsten Erfahrungen für mich immer wieder ist, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder stürmen zur Tür oder ein Teil der Kinder und schreien, Papa, Papa, und nehmen mich in den Arm. Das kommt tatsächlich noch vor, war auch heute Morgen so. Und ich finde es echt cool. Und ich möchte euch bitten, stellt euch mal vor, oder ich kann mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter kann ich spazieren gehen. Und wenn man von außen das betrachtet, wie wir vielleicht Hand in Hand nebeneinander durch den Wald gehen, dann denkt man vielleicht oder sieht man vielleicht, ja, Vater und Sohn. Aber es macht einen Unterschied für mein Kind, ob ich einfach nur neben ihm herlaufe oder ob ich es auch mal in den Arm nehme, hochnehme, drücke und sage, du bist meine geliebte Tochter, ich habe dich fest lieb. Du bist mein geliebter Sohn. In dem Moment, wo ich sie in den Arm nehme, hat sich das nicht geändert, an ihrem Status. Ob sie neben mir herläuft oder auf meinem Arm ist, das ändert nichts an ihrem Status. Sie bleibt meine Tochter und mein Sohn. Selbst wenn wir hässig sind und miteinander streiten, ändert sich das nicht. Sie ist immer meine Tochter, aber sie erlebt es anders. Und Paulus sagt hier, es gibt nicht nur diese Objektivität, dass du Gottes Kind bist, sondern es gibt auch das persönliche Erleben. Dass der Heilige Geist in dein Leben kommt und in deinem Herzen wohnt und dass der Geist in uns betet und Abba, Vater ruft. Es gibt diese persönliche Gewissheit, der Vater hat mich in den Arm genommen. Ich bin das Kind des Vaters. Und ich glaube, manchmal vergessen wir die Bedeutung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und wir denken vielleicht, warum haben wir schon lange nicht mehr Freude erlebt darüber, dass wir Gottes Kinder sind? Und ich glaube, das liegt manchmal auch daran, dass wir dem Heiligen Geist einfach keinen Raum geben. Dass wir ihn bremsen, dass wir nicht an ihn denken, dass wir nicht mit ihm sprechen, dass wir ihn nicht einladen, unsere Gefühle zu prägen und uns diese Gewissheit zu schenken. Ich glaube, wir haben eine falsche Angst vor dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott, also sollten wir ihn auch wie Gott behandeln. Ihn ehren, ihn suchen, ihn anbeten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst machen. Paulus sagt hier, es hat etwas gegeben, was dir diese Gewissheit in dein Herz geschenkt hat. Und jetzt geht es ja nicht nur um eine Gewissheit, die in mir drin ist, sondern auch um eine Gewissheit, die aus mir heraussprudelt. Hier im griechischen Text, hier steht so, Abba, Vater, ruft, oder? Ich möchte es einfach uns bewusst machen hier, das ist nicht einfach nur so, ja Vater, danke für diesen Tag. Das ist wirklich ein begeisterndes Schreien des Herzens. Papa, Papa! Nicht einfach nur toll. Ich kann euch die Videos nicht zeigen oder ich habe das nie gefilmt, aber wenn meine Tochter oder mein Sohn auf mich zugerannt kommt, dann schleichen die nicht, dann galoppieren die, dann hüpfen die. Dann muss ich Halt suchen, damit ich nicht umgeworfen werde. Ich weiß, irgendwann endet das. Aber hat es auch in unserer Beziehung zum himmlischen Vater aufgehört? Hat es aufgehört, weil wir gedacht haben, wir müssten uns benehmen, zusammenreißen, ernsthafte Christen sein? Was gibt uns Sicherheit, wenn wir nicht diese Beziehung suchen, wenn wir nicht als Kinder Gottes leben, wenn wir nicht voller Freude rufen, Vater? Und ich will euch mal die Frage stellen, ganz praktisch. Wann hast du das letzte Mal gemacht? In der letzten Woche. Mitten in deinen Problemen, mitten in deinen Freuden, mitten in deinen Herausforderungen, in der Familie, beim Kochen, auf der Arbeit. Wann hast du das letzte Mal gerufen, Abba, Vater, so cool, dass du da bist. So genial, dass ich dich kennen darf. Wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen, um deinem himmlischen Vater ein Lob auszusprechen? Nicht hier angeleitet, sondern ganz persönlich mit deinen Worten. Was gibt uns Sicherheit, wenn ich das erlebe, dass ich Gottes Kind bin? Wenn ich erlebe, dass Gott selbst zu mir kommt und in mir wohnt und mich verändert und mit seinem Geist in mir wirkt? Und ich möchte uns deswegen diese 6 Punkte nochmal vor Augen halten. Was gibt uns Sicherheit? Zunächst mal, ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, es gibt eine Sicherheit, die nicht auf materiellem Reichtum beruht. Es gibt eine Gewissheit darüber, dass Gott uns liebt, die wir nicht nur objektiv, sondern subjektiv erleben können, ganz persönlich. Die der Heilige Geist uns tief in unsere Herzen hineingeben möchte, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Und ich glaube zutiefst, und ich erlebe das auch bei mir, dass das vieles relativiert. Ich höre immer wieder, dass man doch keine Angst machen sollte in dieser Zeit. Und dann höre ich, dass andere sagen, wir müssen doch jetzt mutig sein. Was ich selten höre, ist Gedanken im Sinn von Corrie ten Boom. Corrie ten Boom war eine Frau, die im Konzentrationslager gelitten hat, die ihre ganze Familie verloren hat, die auch ihre Schwester hat sterben sehen im Konzentrationslager. Sie hat mal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Wir dürfen Angst haben. Wir dürfen unsicher sein. Sicherheit finden wir, wenn wir anfangen, mit unserem Vater zu reden über das, was uns Angst macht. Mut finden wir, wenn wir anfangen zu beten und mit ihm zu reden und aus seinen Zusagen und seinen Ressourcen leben. Was gibt mir Sicherheit? Dass Gott mir gesagt hat, du bist mein Kind. Nichts und niemand kann dich von meiner Liebe trennen. Das ist eine einzigartige Botschaft. In der Gesellschaft, wo Väter ihre Kinder immer noch rausschmeißen, weil sie ihnen nicht passen oder sie verachten, wo wir mit den Fingern aufeinander zeigen und sagen, ja, du entsprichst nicht unseren Erwartungen, wo wir erfüllt sind von Lüge und Fake News, ändert das viel, dass Jesus zu mir sagt, ich bin für dich gestorben und du darfst Kind des himmlischen Vaters sein. Es verändert viel, ich würde sagen alles. Mein Umgang mit Geld, meine Einstellung zur Arbeit, mein Denken über die Familie, die Art und Weise, wie ich als Vater lebe, wie ich Pastor bin, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich mit meiner Zeit umgehe, wie ich mit meiner Frau umgehe. Und es zeigt sich immer wieder, Gott hält Wort. Ich möchte euch ermutigen, diesen ersten Satz, ich kann jetzt nicht mal ganz zurückscrollen, diesen ersten Satz euch mal vorzunehmen, vielleicht auch auf den Spiegel zu Hause zu schreiben. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und in dieser Identität und diesem Bewusstsein den Alltag zu leben. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das, was du uns schenkst. Das ist viel mehr als das, was wir erwarten können. Und ich will das ganz neu entdecken, was es heißt, nicht Arbeiter zu sein, sondern dein Kind. Nicht aus dem Minus heraus zu leben, sondern aus all dem, was du uns schenkst. Dass du uns mit diesen Zusagen und Verheißungen etwas gibst und nichts wegnimmst. Wir danken dir für deine Gegenwart heute in unserem Leben und wir danken dir dafür, dass wir dich suchen können an jedem Tag neu und in jeder Lage. Amen.